Hallo, ihr Lieben. Ich glaube, Christian hat es nicht ganz richtig verstanden, aber ihr werdet es schon noch mitkriegen, um was es heute Abend geht. Heute Abend geht es um Ernährung, also um Essen und Trinken, und zwar aus der Perspektive des christlichen Glaubens und der Bibel. Ich werde euch im Verlauf der Predigt einige Hinweise geben, was gesund ist, also euch gut tut, aber auch was euch träge und unbeweglich macht oder sogar ein Gesundheitsrisiko ist, worauf ihr also unbedingt verzichten solltet. Also Essen ist ja eine Kulturhandlung und ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht können wir auch es einschalten. Genau. Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse. Unser Körper braucht neben der Luft zum Atmen auch Nahrung, um zu überleben, und leidet an Hunger oder Durst, wenn ihm das vorenthalten wird. Essen und Trinken ist aber auch ein Genuss und steht in allen Kulturen der Welt auch für Gemeinschaft, Geselligkeit und Vertrautheit. Essen und Trinken ist kulturell unterschiedlich. Auf der Welt gelten unterschiedliche Regeln dafür, was in welcher Reihenfolge gegessen wird und in welcher Umgebung. Zum Beispiel Chinesen essen mit Stäbchen gemeinsam von kleinen Tellern, die auf dem Tisch verteilt sind. Und in anderen Regionen, wie zum Beispiel im Nahen Osten oder in weiten Teilen Asiens, essen die Leute auf dem Boden oder in Nordafrika. Und wahrscheinlich hat Jesus beim Abendmahl auch mit Kisten auf dem Boden gesessen. Das wurde übrigens im Iran aufgenommen, dieses Foto. In Afrika essen die Menschen mit den Händen und in Bayern auch, wenn es um Brezen geht, aber in der Regel an einem Tisch sitzend oder auf einer Bierbank zum Beispiel. Und in den USA lässt man sich das Fastfood ins Auto reichen. Also, sorry für die Klischees. Natürlich ist die Esskultur überall sehr vielfältig und abwechslungsreich. Und ich wollte mich nicht lustig machen, sondern ich schätze Essen aus aller Welt. Essen und Trinken hat sehr viel auch mit Gesundheit zu tun. Mein Körper verarbeitet das, was ich esse und trinke. Und wahrscheinlich hat jeder von euch eine Meinung dazu, was ihm gut tut und was nicht. Mediziner beklagen Übergewicht zum Beispiel als Risikofaktor für Bluthochdruck, Herz- und Gelenkerkrankungen. Also besser maßvoll essen, also was die Menge angeht. Und eine ausgewogene Ernährung mit Vitaminen und Ballaststoffen. Es ist allgemein bekannt, dass Alkohol, Fett und Zucker Risikofaktoren sind, die aber gelegentlich Genossen der Seele auch gut tun können. Zum Beispiel in Form von Schwarzwälder Kirschtorte. Essen, Trinken und ein gutes Gewissen. Zu den organischen und medizinischen Aspekten von Ernährung kommen auch ethische und moralische Maßstäbe. Ich selbst esse gerne gelegentlich Fleisch, finde es aber nachvollziehbar, dass manche auf Fleisch aus Massentierhaltung verzichten, wenn man es ablehnt, wie die Tiere gehalten werden. Sowohl für das eigene Empfinden als auch als politischen Akt, solches Fleisch nicht zu kaufen. Fleisch aus artgerechter Produktion ist allerdings ziemlich teuer und nicht jeder kann sich das leisten. Und nicht immer sind die Versprechen auch nachprüfbar. Andere ethische Kategorien wären zum Beispiel die Förderung regionaler Landwirtschaft oder der Konsum von Produkten aus der Region, anstatt zum Beispiel jetzt Früchte aus Südamerika oder Afrika zu sich zu nehmen, die dann erheblichen langen Transportweg hinter sich haben und dabei die Umwelt belastet haben. Manche Lebensmittel haben auch ein schlechtes Image, zum Beispiel Palmöl. Da tauchen also Bilder vom abgeholzten Regenwald vor dem inneren Auge auf. Und man fühlt sich mitschuldig, wenn man zum Beispiel Nutella zum Frühstück isst. Aber zum Glück gibt's Nutella jetzt auch in einer palmölfreien Version, zu erkennen am grünen Deckel. Also das ist schön, dass dann die Industrie auch darauf reagiert, aber man darf das auch prüfen, ob das vielleicht auch Augenwischerei ist. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, dass ich jetzt keinen Vortrag über Ernährung halten will, sondern dass es um Glaubensfragen geht, die Ernährung, die auch meinem Glauben gut tut. Und ich komme jetzt auf Religion und Ernährung zu sprechen. Die meisten Religionen haben auch Regeln für die Ernährung. Viele Hindus ernähren sich zum Beispiel überwiegend oder ausschließlich vegetarisch. Moslems essen Schafe, Ziegen, Kühe, aber kein Schweinefleisch und trinken auch keinen Alkohol. Auch für Juden gelten präzise Regeln, welches Essen koscher ist und welches nicht. Kombinationen von Fleisch und Milchprodukten zum Beispiel sind nicht erlaubt und Schweinefleisch auch nicht. Für uns Christen gibt es im Gegensatz dazu keine Liste verbotener Nahrungs- oder Genussmittel. Die Bibel warnt aber generell vor übermäßigem Genuss. Im Galaterbrief Kapitel 5 ab Vers 19 steht, sind die Werke des Fleisches erwähnt, darunter auch Ausschweifung, Saufen, Fressen, das ist die deftige Sprache von Martin Luther. Also hier geht es auch um übermäßige Verzehr von Nahrungsmitteln oder Getränken. Übrigens, mit Fleisch, die Werke des Fleisches, ist hier nicht das Fleisch, was man isst, gemeint, sondern im Neuen Testament sind Geist und Fleisch ein Gegensatz, der oft vorkommt. Der Geist verändert uns nach Gottes Plan, wenn wir es vorlassen, wenn wir es zulassen. Das Fleisch ist das in uns, was sich dem Heiligen Geist widersetzt. Der alte Mensch mit seinen Sünden und Problemen. Wir sind gerade in der Fastenzeit, in der manche von uns vielleicht auf irgendeine Form, in irgendeiner Form auf etwas verzichten. Das Thema meiner Predigt ist ja fit und gesund durch die richtige Ernährung. Also was soll ich zu mir nehmen und was nicht und warum? Welche Folge hat das für mein geistliches Leben? Fasten ist ein wichtiges Element vieler Religionen. Im Islam ist das Fasten für Moslems ein Gebot, sogar eine der 5 Säulen der Religion. Gefastet wird im Ramadan, dem 9. Monat des islamischen Jahres. Wir befinden uns gerade in dieser Zeitspanne. Das Fasten hat den Charakter einer Bußübung. Die Seele soll gereinigt und geläutert werden und die Beziehung zu Gott und den Mitmenschen gefestigt. Der Yom Kippur ist der große Versöhnungs- und Fastentag im Judentum. Das ist dieses Jahr der 1. Oktober. An diesem Tag darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden. Man wäscht sich auch nicht, ist sexuell enthaltsam und geht nicht zur Arbeit. Darüber hinaus gibt es im Judentum noch weitere Fastentage. Bei uns Christen dauert das Fasten in der Regel von Aschermittwoch bis Ostern, also 7 Wochen, und wir sind gerade gestartet. Allgemein wird gesagt, dass wir uns in dieser Zeit durch Enthaltsamkeit besinnen sollen, Buße tun und die Nähe zu Gott suchen. Übrigens, die orthodoxe Kirche hat noch weitere Fastenzeiten. Das Apostelfasten eine Woche nach Pfingsten, das Kolmesisfasten im August und das Adventfasten Mitte November bis zum 24. Dezember. Im Alten Testament ist das Fasten in der Regel ein äußeres Zeichen für Trauer, oft verbunden mit Kleidung, die das ausdrückt, in Sack und Asche gehen. Oft wurde ein Fasten ausgerufen, das heißt, das ganze Volk hat sich beteiligt. Zum Beispiel hier, Esra 8, 21. Und ich rief, also Esra, der Prophet, ruft das aus, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm den rechten Weg zu erbitten, für uns und unsere Kinder und all unsere Habe. Oft haben die Menschen in Israel das auch äußerlich gezeigt, wie gesagt, indem sie entsprechend gekleidet haben, um zu zeigen, wie ernst es ihnen ist. Dass ein ganzes Volk sich so verhält, können wir uns heute schwer vorstellen. Dennoch hat Fasten auch heute eine gewisse Popularität. Der Verzicht auf Essen macht etwas mit uns. Ich habe selbst mehrmals in meinem Leben gefastet, also eine Woche nur Flüssigkeit zu mir genommen und fand es eine gute Erfahrung. Ich kann bestätigen, dass ich seelisch eindeutig in einem anderen Zustand war, mich zeitweise euphorisch fühlte und viel mehr Zeit hatte, weil das Einkaufen, Kochen, Essen, Abspülen und Wegräumen einfach wegfiel. Vor gut einem Jahr, am 26. Januar, hat Stefan Althaus, zum Thema Fasten für Anfänger gepredigt. Und ich empfehle euch, diese Predigt auf YouTube anzuhören. Es geht in Stefans Predigt unter anderem darum, ob Fasten den Glauben oder das Gebet verstärkt. Also ob Gott dann eher eingreift oder ob ich ein besserer Christ bin, wenn ich faste. Was meint ihr? Also seine Antwort war ein klares Nein, sofern es dir nur um die Einhaltung von Fastenregeln geht. Fasten kann aber durchaus geistlich eine gute Übung sein. Ich empfehle es. Auf der körperlichen Ebene hat Heilfasten eine entgiftende Wirkung und auch seelisch bist du, wie gerade beschrieben, in einem anderen Zustand. Vielleicht weniger abgelenkt, was dir das Gebet erleichtern kann. Ich denke, Fasten kann auch mental ein Training sein, dass du nicht jedem Bedürfnis sofort nachgibst und dich damit auch stärkst für Anfechtungen. Und du kannst auch Dankbarkeit lernen, wenn du nach dem Fasten wieder isst. Gesunde und vielfältige Ernährung ist nicht selbstverständlich. Deine Versorgung auch mit Essen und Trinken ist ein Geschenk. Fasten ist aber nicht automatisch ein Gewinn. Und jetzt mal ganz kurz hier was. So, jetzt habe ich es. Also, Fasten ist nicht automatisch ein geistlicher Gewinn. Du bist dadurch nicht besser als andere Christen, die nicht fasten. Und es ist ebenso eindeutig verkehrt, eine Regel oder sogar ein Gesetz daraus zu machen, wie man fastet. Und Jesus warnt selbst davor, demonstrativ zu fasten. In Matthäus 6, Vers 16 schreibt Matthäus auf, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also zum Thema Fasten, mein Rat ist, probier es aus und nutz die gewonnene Zeit für deine Beziehung zu Gott. Wichtiger als das Fasten im Sinn von Verzicht über einen begrenzten Zeitraum ist für mich die Frage, welcher Ernährung mir dauerhaft im Alltag geistlich gut tut. Ich hatte am Anfang meiner Predigt erwähnt, dass viele Religionen Regeln dafür haben, was man essen oder trinken darf und was nicht. In der Urkirche des Neuen Testaments gab es sehr unterschiedliche Meinungen über die vielen Vorschriften des Gesetzes, zum Beispiel zur Beschneidung, aber auch zur Ernährung. Zu solchen Regeln aus dem Alten Testament schreibt Paulus im Kolosserbrief 2 in den Versen 20 bis 23 Folgendes. Was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten und das nicht anrühren. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Wieder der Begriff Fleisch, wie gerade eben im Galaterbrief. Also das ist sehr eindeutig. Paulus sagt unterm Strich, vergiss Regeln und Gebote, die die Ernährung betreffen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die jüdischen Gebote des Alten Testaments eine Hilfe für die Menschen sein können, ihr Herz Gott zuzuwenden. Wenn du aus Liebe und Hingabe zu Gott auf ein Nahrungsmittel verzichtest, entweder zeitweise oder dauerhaft, dann freut sich Gott darüber und segnet dich. Entscheidend ist aber die Motivation zum Verzicht. Will ich gesünder, fitter oder schlanker werden, oder geht es mir um meine Beziehung zu Gott? Wenn deine Ernährungsauffassung eine überdimensionale Wichtigkeit in deinem Leben annimmt, kann sie auch quasi religiös werden. Das ist dann geistlich eine Gefahr, wenn die richtige Ernährung zum Selbstzweck wird und wichtiger als ein Leben in Gottes Liebe. Eine Sünde ist dann der Genuss eines Nahrungsmittels, das eigentlich nicht erlaubt ist, zum Beispiel weil es dick macht. Ja, auch der Körperkult ist auch problematisch. Wenn es zwanghaft wird, kann sich eine Magersucht entwickeln, eine seelische Erkrankung. Ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt und es ist nicht lustig. Also halten wir fest, ich bin kein besserer Christ, weil ich die Regeln einhalte. Entscheidend ist meine Motivation. Als weiterführende Literatur zum Thema Gebote und innere Motivation kann ich die Bergpredigt im Matthäusevangelium empfehlen, Kapitel 5 und 6. Jesus geht auf einige der 10 Gebote ein. Auch der Vers über die Heuchler, die demonstrativ fasten, den wir gerade gelesen haben, ist dieser Bibelstelle entnommen, also der Bergpredigt. Ein weiterer Bibeltext, in dem es um Ernährung geht, aber im geistlichen Sinn, ist diese. Hebräer 5, Vers 12. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch statt fester Nahrung nötig. Die Milch, die hier erwähnt wird, verweist auf einen Säugling, ein kleines Kind. Der Glaubensschritt ist etwas Kindliches. Wie ein Kind, das seinen Eltern vertraut, sollen wir uns Gott zuwenden, unserem liebevollen Vater. Jesus sagt dir selbst und lehrt uns beten, unser Vater im Himmel. Damit sagen wir, dass wir seine Kinder sind. Das war damals nicht üblich, das war revolutionär. Juden haben zu große Ehrfurcht vor Gott, als dass sie ihn direkt ansprechen würden. Dieses kindliche Vertrauen zu unserem Vater bleibt lebenslang ein ganz wichtiger Teil unseres Glaubens. Aber die Bibel fordert uns auch dazu auf, im Glauben zu wachsen, erwachsen zu werden, geistlich gesund, kraftvoll und ausdauernd. Zum Beispiel, wie es hier steht, um andere zu unterrichten oder einer anderen Berufung zu folgen. Hier steht die Wahrheit, die Nahrung, ja, genau. Ich zeige dir jetzt eine zweite Bibelstelle. Und zwar 2. Timotheus 3, Vers 16, die ist recht bekannt, die kennt ihr sicher auch. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und entsprechend groß ist auch der Nutzen dieser Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Diese Bibelstelle unterstreicht die Autorität der Bibel und fordert dazu auf, sie für unser geistliches Wachstum zu nutzen. Sie ist sozusagen, also die Bibel, unser Handbuch und Reiseführer auf dem Lebensweg als Christ. In Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. Er zitiert hier das Alte Testament, nämlich den 5. Mose 8, Vers 3. Deshalb hat er auch gesagt, es steht geschrieben. Jesus kannte das Alte Testament. Da steht, er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst habt, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Ihr kennt sicher die Geschichte vom Volk Israel, was nichts zu essen hatte und Gott hat es versorgt. aber auf eine Art und Weise, wie sie es nicht erwartet haben. Bezogen auf meinen Predigttext, auf mein Predigtthema heißt das: Ich soll das Wort zu mir nehmen. Davon soll ich mich geistlich ernähren. Heißt das, genau, gehen wir zurück, heißt das, dass ich täglich meine Ration Bibel lesen soll, um geistlich stark und gesund zu bleiben? Tatsächlich habe ich das oft gehört, vor vielen Jahren zum Beispiel eine Predigt, die genau diese Aussage hatte. Der Prediger hatte eine Brotbox, in die genau eine Bibel passte. Mit der Bibel ist uns tatsächlich die lehrmäßige Grundlage unseres Glaubens zugänglich. Ich stimme dem Prediger zu, dass das Lesen der Bibel mit der richtigen inneren Einstellung geistliche Nahrung ist, die aufbaut und ohne die wir verkümmern. Um sie tief zu verstehen, gibt es viele Ansätze, wie man sie lesen kann. Darunter auch die Lectio Divina, das meditative und kontemplative zu sich nehmen und verdauen des Wortes Gottes im übertragenen Sinn. Gern weise ich an der Stelle auf Ruths und Rainers Kreis kontemplatives Gebet hin. Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Also, wir wissen, dass die Christen in der Urkirche den Kanon der Bibel in der heutigen Form noch nicht hatten. Das entwertet sie aber nicht. Und es ist klug, diesen Schatz, durch den Gott zu uns spricht, für das geistliche Wachstum zu nutzen. Wir hatten gerade Matthäus 4 gelesen, diese Stelle. Und das Wort, was hier steht, das ist in der griechischen Version des Neuen Testaments, steht da Logos. Und das heißt viel mehr als nur der Bestandteil eines Satzes. Logos steht für Sprache, Rede, Beweis, Lehrsatz, Lehre, Sinn, Vernunft. Und das Wort Logos ist unter anderem in den Wissenschaftsbezeichnungen Biologie, Ethnologie, Psychologie, Ökologie etc. enthalten. Und das Logos hier ist viel mehr als nur ein geschriebenes Wort. In Johannes 1,14 steht: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist nur eine von vielen Stellen, die klar belegen, dass mit dem Wort Logos auch Jesus selbst gemeint ist. Er, der sich selbst als das Brot des Lebens bezeichnet. Wovon wir uns also geistlich ernähren sollen, ist nicht nur Bibel zu lesen, sondern Gottes Wille zu tun. Jesus immer ähnlicher werden. Krisen wie den Hunger des Volks Israel in der Wüste nutzen, um im Vertrauen auf ihn zu wachsen. Er sättigte sein Volk, aber anders, als sie es erwartet hatten. Symbolisch und geistlich nehmen wir ja im Abendmahl das Fleisch und Blut Jesu zu uns. Machen uns eins mit ihm, damit sein Blut in unseren Adern fließt. Jetzt komme ich zu einem weiteren Aspekt. In Römer 10, Vers 17 steht: So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Oder in einer anderen Übersetzung: Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Also das Wort, das Logos, ist auch das gehörte Wort, nicht nur das Gelesene. Also bitte prüft, was euch gut tut. Ja, also ihr könnt hier bei Agape eine Predigt hören oder in einer anderen Kirche oder auch auf YouTube und ob in anderen Quellen. Und hier gilt die Jahreslosung, die hier vorne drauf steht: Prüft alles und das Gute behaltet. Also frag dich selbst: Was ermutigt mich? Was inspiriert mich? Was fordert mich heraus? Was öffnet mir neue Perspektiven? Und geh dem nach. Lies diese Bibelstellen oder auch christlichen Bücher. Auch das ist geistliche Nahrung. Der das 12. Kapitel des Römerbriefs gibt uns entscheidende Hinweise darauf, was uns geistlich gut tut, aber worauf wir auch verzichten sollen. Da steht: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Was sind diese Maßstäbe der Welt? Alles, was aus einer ich-bezogenen, ich-zentrierten Grundhaltung ohne Gott resultiert. Die Bibel nennt das fleischliches Denken. Das sind so Sachen wie zum Beispiel: Es geht zuerst um mich und um meine Interessen. Ich entscheide selbst, wie ich leben will. Ich habe ein Recht auf ein glückliches, gesundes und versorgtes Leben. Ich darf stolz darauf sein, was ich kann und habe. Was andere Menschen über mich denken, ist mir wichtig. Jeder dieser Sätze klingt für sich genommen vernünftig, hat aber eine Aussage, die der Bibel klar entgegensteht. Wer das Wort Gottes zu sich nimmt, sich von ihm ernährt, versteht das immer besser. Sein ganzes Denken wird nach und nach erneuert, wie wir es gerade gelesen haben. Wenn wir im Römer 12 in dem Kapitel weiterlesen, wird dort beschrieben, woran man die geistliche Reife und Gesundheit eines Menschen erkennen kann. Ich habe überlegt, euch das vorzulesen, aber ich fand es zu lang und will einfach euch an der Stelle das 12. Kapitel ans Herz legen, mal selbst reinzuschauen. Also das 12. Kapitel sagt, geistlich reif ist, wer zum Beispiel einen Dienst gewissenhaft ausführt, wer andere ermahnt und ermutigt, wer Bedürftige unterstützt, wer sich für die Gemeinde einsetzt, wer mitfühlend ist, wer sich für einfache Aufgaben nicht zu schade ist, wer auf Unruhe, auf Unrecht auf keinen Fall mit Unrecht reagiert, wer auch seinen Gegnern hilft, wenn sie in Not sind. Was hält uns davon ab, geistlich zu wachsen? Also die Maßstäbe der Welt, sagt der Römerbrief. Ich zeige euch jetzt eine Liste von verkehrten Haltungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bibel warnt an vielen Stellen vor ihnen. Sie führen alle zu sündhaftem Denken, Reden und Handeln. Das ist die Liste. Also sie ließ fortsetzen. Also Hochmut, Arroganz, sich an und überlegen fühlen, richtendes und unbarmherziges Denken, Habgier und Neid, mangelnde Selbstbeherrschung, Aggression, Ungeduld, Völlerei und Gier, Neid, Missgunst und Bitterkeit, Trägheit, Faulheit, Feigheit oder Menschenfurcht oder Sorgen. Das, was ihr hier seht, sind die toxischen Substanzen, die Schadstoffe, die dir auch in kleinen Mengen schlecht tun. Bitte sei hier radikal und verbanne sie aus deinem Leben. Jede und jeder von uns hat andere Schwächen, aber jeder dieser Punkte kann dein Leben nachhaltig schädigen, deine Beziehung zu Gott, zu deinen Seelenfrieden dir nehmen und auch die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Wie zeigt es sich in der Praxis, dass ich geistlich nicht gesund oder nicht reif bin? Bei jedem wahrscheinlich anders, aber was vielleicht bei uns vorkommen kann, ist, wenn ich mich anderen in der Gemeinde überlegen fühle, weil ich schon länger Christ bin oder diese oder jene Konferenz besucht habe oder einen bekannten Leiter persönlich kenne. Aber das wäre keine Demut, sondern Hochmut, Arroganz eigentlich oder religiöses Denken. Oder vielleicht gebe ich von meinem materiellen Besitz nur sehr kärglich ab und ziehe es vor, für mich und meine Familie auf materiellen Besitz zu bauen. Das ist in Maßen völlig okay, aber das kann auch Geiz oder Gier sein. Vielleicht bin ich auch hartherzig und richtend gegenüber Mitbürgern, die mit Problemen zu kämpfen haben, anstatt barmherzig und hilfsbereit zu sein. Vielleicht bin ich neidisch auf andere, die im Gegensatz zu dir ein Haus oder einen Partner haben, und dann finde ich das ungerecht, weil mir das eigentlich auch zusteht. Das wäre Missgunst. Oder vielleicht erkenne ich auch einen Auftrag, bin aber einfach zu träge, einfach zu faul, ihn anzunehmen. Also jeder von uns kann diese Liste sicher fortsetzen. Demgegenüber stehen Tugenden, Charaktereigenschaften, die wir entwickeln und einsetzen sollen. Daran zeigt sich unser geistliches Wachstum, Gesundheit und Reife. Das sind diese Eigenschaften, also bezogen auf meine Liste. Wie gesagt, sind nur Beispiele. Demut steht ganz oben, weil ich denke, das ist sicherlich das Wichtigste, dass wir wissen, wie wir vor Gott dastehen. Dass wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können und dass wir alles nur mit ihm tun können. Aber auch Barmherzigkeit, Mildtätigkeit, Besonnenheit, alles, was hier steht. Am Ende Gott vertrauen statt Sorgen. Zu jeder dieser Eigenschaften könnte ich zahlreiche Bibelstellen aussuchen und jeweils eine eigene Predigt halten. Die Bibel fordert uns nicht nur dazu auf, an Vater, Sohn und Heiligen Geist zu glauben und ihn als Herrn anzunehmen. Sie fordert uns auch auf, im Glauben zu wachsen und bezeichnet diesen Prozess als Heiligung. Im Gegensatz zum physischen Wachstum, das irgendwann abgeschlossen ist, gibt es für geistliches Wachstum kein Limit. Eher passt das Bild vom Leistungssportler, das zum Beispiel im 1. Korinther 9 beschrieben ist. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz ist unvergänglich. Die strenge Disziplin, das war jetzt die neue Genfer Übersetzung, wird von Luther übersetzt als enthält sich aller Dinge, also allem, was ihm schlecht tut. Wir sind hier wieder bei der Ernährung. Man könnte auch sagen Diät. Das sind genau die Haltungen, die ich euch eben gezeigt habe. Das sind die ungesunden Zusatzstoffe und suchterzeugenden Substanzen einer geistlichen Ernährung. Was sind jetzt unsere geistlichen Wachstumsziele? Diese sind sicher sehr individuell unterschiedlich, je nach Begabung und Berufung. Sei aber nicht zu bescheiden, wenn es um deine Rolle im Reich Gottes geht. Nimm Gott beim Wort. In Matthäus 7, Vers 7 steht, bittet, so wird euch gegeben. Wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, dann erhört er uns. Wir bitten Gott um so viel und er erhört uns auch, wenn es um selbstsüchtige Sachen geht oder um unsere Interessen. Aber ihn zu bitten, mehr von ihm, ich glaube, das erhört er. Ich lese die Bibel so, dass Gott sich darüber freut, wenn wir mehr von ihm wollen. Mehr wovon? Mehr Nähe zu Gott. Mehr Sicherheit und Stärke im Glauben. Mehr Erfüllung mit seinem Geist, mehr Segen für andere zum Segen werden, mehr geistliche Klarheit, Kraft und Autorität, mehr in die geistliche Identität als königlicher Priester Gottes und Priesterin Gottes eintreten, der oder die seine Umgebung verändert. Wenn das für euch jetzt wie ein bisschen wie ein Berg wirkt, wie eine lange Liste von Anforderungen, dann lasst mich Folgendes sagen und damit will ich auch zum Ende kommen und die Band bitten, nach vorne zu kommen. Erkenne, was dir gut tut, was dir schlecht tut und entschließe dich, dich mit Gutem zu ernähren und auf Schädliches zu verzichten. Jesus ist mit seinem Geist dabei, hilft dir und trägt dich. Du tust es nicht aus eigener Kraft. Und wenn manches dir anstrengend erscheint, gesund zu sein, leistungsfähig, ob körperlich oder geistlich, ist ein wunderbarer Zustand. Es geht dir sehr, sehr gut, wenn du von Dankbarkeit und Gottvertrauen erfüllt bist und überzeugt bist, am richtigen Ort zu sein. Du gehörst dann zu den glücklichsten Menschen auf der Welt. Amen.